Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Uns beschäftigen heute zwei Konzerne in der Krise, die Commerzbank und Daimler. Außerdem, wie solchen Unternehmen in Schwierigkeiten in den kommenden Monaten durch den Staat geholfen werden könnte. Der Bund gibt neue Überbrückungshilfen frei und die EU hat den milliardenschweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds genehmigt. Als erstes schauen wir auf die Commerzbank. Deren Aufsichtsrat tagt heute und eigentlich sollten die Kontrolleurinnen und Kontrolleure über die Strategie der Bank beraten. Aber daraus wird wohl nichts. Vergangenen Freitag nämlich traten die Vorsitzenden des Vorstands und des Aufsichtsrates zurück. Alles auf Anfang also bei dem Geldhaus, das einst vom Staat gerettet werden musste, 2018 aus dem DAX flog und nach wie vor als ertragsschwach gilt. Frage an meinen Kollegen Mischa Erhardt in Frankfurt. Der Aufsichtsrat tagt seit heute Morgen um 9 Uhr. Ist bisher irgendetwas nach außen gedrungen?
Nein, da ist noch nichts nach außen gedrungen. Stand der Dinge ist, dass man um 9 Uhr eben begonnen hat zu tagen. Und bis 18.30 Uhr ist die Sitzung angesetzt. Da ist also viel zu diskutieren. Und deswegen hat man auch eine lange Spanne angesetzt. Aber Neuigkeiten gibt es noch keine.
Was wäre denn die Erwartungshaltung? Muss heute eine neue Spitze her?
Na, das erwarte ich nicht. Man muss möglicherweise Kandidaten diskutieren, die in Frage kommen. Dann muss man aber natürlich auch mit diesen Kandidaten sprechen und das braucht ja dann doch etwas mehr Vorlauf. Etwas schneller ging es vielleicht, wenn man sich auf interne Kandidaten verständigt oder das zumindest andeutet. Aussichtsreich sind da zwei im Moment. Roland Böckhut gilt als aussichtsreich. Der ist Firmenkundenvorstand, ist Anfang des Jahres zur Commerzbank gekommen und war vorher der Deutschlandchef der ING. Und die zweite, die da diskutiert wird, ist die Finanzvorständin der Commerzbank, Bettina Orlopp. Das wären dann sozusagen interne Lösungen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass man sagt, wir brauchen jemanden von außen, der die Dinger schneller vorantreiben kann. Klar ist aber, dass der Aufsichtsrat wahrscheinlich vermeiden will, dass ein langes Führungs- oder Machtvakuum in der Bank entsteht. Martin Zielke hatte ja angeboten, bis Ende des Jahres bleiben zu können und dann spätestens eben seinen Rückzug anzutreten. Aber das ist aus meiner Sicht zu lange. So lange kann man das eigentlich nicht so weiterführen.
Zielke sollte die Bank ja eigentlich aus der Misere führen, denn die ist ja in der Dauerkrise. Woher jetzt diese jüngsten Turbulenzen?
Ja, die rühren wahrscheinlich genau daher, dass wir es mit einer Dauerkrise zu tun haben. Herr Zielke ist seit 2016 im Amt und hat mehrmals versucht, das Unternehmen zu modernisieren und auch die Kosten zu senken. Das ist nötig, weil die Kosten der Commerzbank sehr, sehr hoch sind im Vergleich zu anderen Banken. Aber eben ein Sanierungsprogramm ist auf das nächste gefolgt und das reichte dann immer noch nicht. Jetzt wollte man zur Halbjahresbilanz ein neues Sanierungsprogramm vorlegen. Das gestaltet sich deswegen wahrscheinlich schwierig, weil Herr Zielke in der Zange war quasi. Die Arbeitnehmervertreter wollen natürlich so wenig Stellenstreichungen wie möglich, aber Investoren wie Cerberus und auch andere Investoren und Beobachter, die wollen viel radikalere Schritte sehen und davor hat dann offenbar Zielke kapituliert. Die Strategie sah vor, die wurde im Herbst bekannt gegeben, 4.300 Stellen abzubauen. Da könnten noch mal mehrere Tausend obendrauf kommen, hört man aus der Bank. Und statt den geplanten 200 Filialen könnten bis zu 500 dicht machen. Aber wie gesagt, das sind die alten Pläne, die sind jetzt wahrscheinlich obsolet.
Die Beratung zur Strategie heute damit auch obsolet. Muss denn eine neue Führung in Sachen Strategie auch von vorne anfangen?
Naja, grundsätzlich schon, denn eine neue Führung, die muss ja dann hinter den neuen Plänen auch dahinter stehen. Ich denke, dass eben ein neuer Sanierungsproblem die Handschrift der neuen Führung tragen muss. Das spreche übrigens dann auch ein bisschen eher für eine interne Lösung, denn die beteiligten Personen, die haben ja auch an dem bisherigen Sanierungsprogramm mitgearbeitet. Das wäre natürlich dann einfacher fortzuführen. So oder so muss die neue Führung aber eines wahrscheinlich machen. Sie muss mit den Kosten runter. Da sind sich alle einig. Auch die Arbeitnehmervertreter übrigens sehen, dass da Maßnahmen kommen müssen. Also so gesehen gibt es da zumindest eine Einigkeit und deswegen muss auch eine neue Führung, sollte sie denn von extern kommen, nicht ganz von vorne anfangen.
Einschätzung von Mischa Erhardt. Vielen Dank zur Aufsichtsrat. Sitzung bei der Commerzbank war er das und wir vertiefen das und zwar mit Viktor Goldka, der heute das Geschehen an der Börse in Frankfurt für uns verfolgt. Herr Goldka, wie blicken die Anlegerinnen und Anleger auf die Bank, die erneut in eine Situation gerutscht ist, die ja eine konstruktive Arbeit an der Zukunft zumindest nicht gerade befördert?
Ja, die Aktien der Gelben Bank, die stehen heute natürlich unter Druck, gerade wenn auch nichts aus der Sitzung herausdringt. Sie notieren, ich würde mal sagen, gelb-rot, minus 0,65% an der Börse heute für die Commerzbank.
Das Thema Zukunft der Banken ist diese Woche eh virulent. Die Deutsche Bank hat gestern angekündigt, künftig mit Google zusammenzuarbeiten. Die Digitalisierung galt bisher als Schwachstelle des Hauses.
Ja, da war in den vergangenen Jahren immer mal wieder von Dutzenden IT-Systemen die Rede, die nicht zusammenpassen wollten. Dann hat auch noch die ehemalige IT-Chefin das Institut mal als das dysfunktionalste Unternehmen bezeichnet, für das sie je gearbeitet habe. Und da hören dann schon viele hin, wenn jetzt mit Google eben ein großer Tech-Gigant auf der Matte steht und man eine Kooperation eingehen will. Wie das genau aussehen könnte, das habe ich besprochen mit Digitalexperte Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund. Er hat in großen deutschen Banken gearbeitet, kennt sich auch mit IT-Themen bestens aus und ich habe ihn gefragt, was denn zum Beispiel den wichtigen Unternehmenskunden der Bank diese Zusammenarbeit mit Google bringen könnte, welchen Vorteil könnten die haben?
Die Deutsche Bank hat es ja selber erwähnt in der Pressemitteilung, dass sie insbesondere den großen Unternehmenskunden neue Erkenntnisse, eine bessere Datenanalyse erbieten möchte, was sie mit ihren Cash-Positionen machen sollen. Das heißt also, wie wird eigentlich die Liquidität, die ein Unternehmen hat, wie wird eigentlich die Liquidität geplant, wie wird diese Liquidität investiert, wie hoch ist der Liquiditätsbedarf? Das kann ich zum Beispiel sehr, sehr stark eigentlich automatisieren. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn die Zinslandschaft sich ändert? Dann kann ich das relativ gut über zum Beispiel so eine Anwendung anbieten.
Zweiter Punkt ist, dass man viele Bankdaten im Hintergrund in diese Google-Datenwolke verlagern will. Erklären Sie uns mal, was heißt das genau?
Was jetzt passiert, ist im Prinzip, dass ich hingehe und sage, alle Anwendungen, die die Deutsche Bank eigentlich nutzt und auch und vor allem die Hardware, die gesamte Infrastruktur, die ist eigentlich am Ende des Tages bei Google selbst und ich verwalte das Ganze oder manage das durch Zugriffsrechte. Und das Ganze ist direkt übers Internet, aber die Daten sind komplett verschlüsselt, das heißt Kundendaten werden nicht 1:1 an Google weitergegeben, sondern sie werden erst verschlüsselt. Und man braucht im Prinzip so eine Art Bankschlüssel, um anschließend die Daten wieder zu dechiffrieren und lesen zu können.
Die IT der Deutschen Bank wurde ja in Frankfurt durchaus immer wieder belächelt. Selbst der Ex-Chef der Bank, John Crine, hat die IT mal als lausig beschrieben. Wo liegt denn das Problem der Bank?
Naja, die Bank-IT, die IT-Infrastruktur ist mehr oder weniger ein Wildwuchs bei den meisten Unternehmen. Ja, das ist eigentlich eine Spaghetti-IT-Infrastruktur. Die Bank oder jedes Unternehmen hat sich in den letzten Jahren darauf gemacht, das Ganze zu entrümpeln. Ja. Und die Deutsche Bank ist meines Erachtens ein bisschen spät dran. Das zeigt ja auch jetzt dieser Deal mit Google.
Will dann also Google ins Bankgeschäft und den Instituten wirklich Geschäft streitig machen?
Google hat kein Interesse an klassischen Bankdienstleistungen. Bei Google ist es so, sie haben ja mehr oder weniger so diesen Zahnbürstentest. Google sagt, für uns sind eigentlich nur ein Produkt relevant, wenn er mindestens zweimal am Tag genutzt wird. Nur dann kann ich eigentlich Daten sammeln, nur dann kenne ich eigentlich den Kunden. Google interessiert sich also in erster Linie für Transaktionsdaten. Und bei den Banken gibt es nur ein Produkt, was eigentlich diesen Ansprüchen entspricht. Das ist Zahlungsverkehr, das ist Payment. Nur so kann ich, weil der Kunde Payment jeden Tag mehrmals ausübt, er überweist Geld, er zahlt, ich weiß, wohin das Geld wandert, was er gerade kauft. Und ich kann auf diese Art und Weise eine ganze Menge Daten über den Kunden eigentlich sammeln und die Kundenerfahrung dadurch extrem verbessern.
Ja, aber manche Digitalkonzerne wie Amazon, die vergeben ja zum Beispiel auch schon Kredite.
Also es geht mehr oder weniger da um das ganze Thema Payment, was die Digitalgiganten natürlich gemacht haben in der Vergangenheit. Das macht eine Amazon, das macht eine PayPal, dass man sagt, naja, wie können wir eigentlich die Erfahrung, die der Kunde hat mit dem ganzen Thema Payment, wie können wir das eigentlich noch besser, noch mehr verbessern? Und da geht man hin und sagt, man bietet zusätzlich noch Kredit an, man bietet den Unternehmen zum Beispiel entsprechende Liquiditäten an und der nächste Schritt wäre im Prinzip so eine Art virtuelles Konto und Kreditkarten. Das ist eigentlich ein weiterer logischer Schritt, um am Ende des Tages dem Kunden eine sehr, sehr gute Nutzererfahrung anzubieten.
Schauen wir ein paar Jahre in die Zukunft. Wird es da noch klassische Banken geben?
Ich persönlich glaube, dass hinsichtlich des Wettbewerbs die Banken eigentlich gar keine Chance haben. Aber ihnen bleibt auch nichts anderes übrig, um in dieser digitalen Welt zu funktionieren, mit diesen großen Digitalgiganten zusammenzuarbeiten. Das heißt, sie lassen sich eigentlich auf diese Digitalgiganten ein, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Aber das Risiko ist sehr, sehr groß, dass sie eigentlich komplett disrupted werden.
Soweit Einordnungen zur Digitalisierung der Finanzbranche von Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund. Herr Goldgar, gucken wir noch auf andere Aktien. Nicht nur bei der Commerzbank rotiert das Spitzenpersonal, auch Volkswagen tauscht Manager aus. Mal wieder, muss man sagen.
Ja, Andreas Rentschler soll unter anderem gehen. Das ist der Chef der VW-LKWs von Scania und Mann, die er ja unter dem Kunstnamen Traton auch an die Börse gebracht hat. Aber Rentschler scheint manchen zu mächtig geworden zu sein. Er wollte, dass auch die Entwicklung dieser Einzelmarken wie MAN oder Scania stärker zentralisiert wird. Und das gefällt natürlich denen nicht, die möglichst viel einzelne Identität der Marken wollen. Da scheinen also manche, so ist die Lesart von den Experten, durchaus Strippen gezogen zu haben. Traton-Aktien geben 2% ab, VW-Titel 0,7% im Minus. Jetzt noch Personalkarussell zusätzlich zu Corona, kommt nicht so gut an.
Von der Deutschen Post gab es gestern nach Börsenschluss Quartalszahlen. Wie fielen die aus?
Das operative Ergebnis des Konzerns ist im zweiten Quartal gestiegen, trotz Corona, denn dem Konzern kommt natürlich zugute, dass zwar natürlich weltweite Logistik nicht unbedingt gefragt war, aber Pakete, Onlinehandel natürlich boomten, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, Posttitel 1,5% im Plus.
Gucken wir auf den Goldpreis, auf dem höchsten Stand seit 2011.
Ja, in der Tat. Es gibt ja eine große Unsicherheit über die wirtschaftliche Lage. Viele sagen, die Börsen sind natürlich auch schon wieder enorm gestiegen. Und da gehen manche in Gold, einfach um sich breiter aufzustellen.
Und dann noch Entwicklung beim Euro und den deutschen Staatsanleihen.
Der Euro bei einem Dollar 12,83, der DAX 0,3% im Minus bei 12.573 Punkten und die Durchschnittsrendite bei minus 0,47%.
Börseninformationen von Viktor Goldkar. Danke sehr. Daimler-Chef Ola Källenius ist seit etwas mehr als einem Jahr im Amt und seitdem musste er die Anlegerinnen und Anleger an den Börsen insgesamt 4-mal warnen, dass Daimler seine Ziele nicht schafft. Das kann man durchaus als miesen Start bezeichnen. Hintergrund waren unter anderem hohe Investitionen in die Elektromobilität und Strafen im Dieselskandal. Daimler war also schon ohne Pandemie in schwierigem Fahrwasser, dass nun auch noch der Absatz eingebrochen ist, verschärft die Lage. Ein bereits geplantes Sparprogramm wird verschärft, kündigte Källenius heute bei der Online-Hauptversammlung an. Thomas Wagner hat diese für uns verfolgt.
Covid-19 konnte die Automobilindustrie zu einem kaum unpassenderen Zeitpunkt treffen. Inmitten der weitreichenden Transformation ihrer Geschichte wurde sie von dem Virus zum Stillstand gebracht.
Statt wie sonst vor Tausenden von Zuhörern stimmte Manfred Bischoff, Aufsichtsratsvorsitzender der Daimler AG, von einem Stehpult aus in einem Videostudio die Daimler-Aktionäre auf schlechte Nachrichten ein. Und die kamen dann auch vom Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius.
Knapp 870.000 Autos der Marke Mercedes-Benz haben wir seit Jahresbeginn abgesetzt. Das sind fast 19% weniger als im Vorjahreszeitraum.
Davon betroffen Absatzmärkte in aller Welt mit einer einzigen Ausnahme.
Ein Lichtblick dabei ist China, was den Absatz angeht. War das zweite Quartal das Beste, was wir dort je verbucht haben.
Aber der Nachfragepeak in China reicht bei Weitem nicht aus, um die Absatzrückgänge in den anderen Ländern wieder wettzumachen. Und genau deshalb wohl macht sich der schwäbische Autobauer eine urschwäbische Tugend zu eigen. Sparen, sparen und noch einmal sparen. Bereits im vergangenen Jahr habe Daimler ein umfassendes Sparprogramm aufgelegt, um die Kosten für die Transformation hin zur Digitalisierung und zur E-Mobilität zu stemmen. Eines hätten die Manager damals aber nicht auf dem Schirm gehabt, nämlich
eine weltweite Rezession. Deswegen schärfen wir unseren Kurs nach. Und derzeit befinden wir uns mit den Arbeitnehmervertretern in konstruktiven Verhandlungen. Wir planen, die Kapazitäten unseres globalen Produktionsnetzwerks an die zu erwartende Marktsituation anzupassen.
Wie viele Jobs wegfallen sollen und wie durch Fluktuation, durch Abfindungen oder gar durch Kündigungen, kein Wort darüber in der Rede des Daimler-Chefs vor seinen Aktionären, was möglicherweise damit zu tun hat, dass die Erholung der Märkte schneller kommen könnte als derzeit absehbar. Im Juli seien wieder steigende Auftragseingänge zu verzeichnen. Und daher gelte die Devise:
Genauso schnell und effizient, wie wir unsere Produktion im Zuge der Covid-19-Pandemie runtergefahren haben, können wir auch die Produktion erhöhen, sobald die Nachfrage wieder anzieht. Zur Wahrheit gehört auch, der Weg zum Vorkrisenniveau ist noch lang.
Lang ist auch der Weg im Zuge des sogenannten Dieselgate-Skandals. Im November 2019 habe man, wie es Källenius formulierte, das Bußgeldverfahren mit der Daimler AG erfolgreich beenden können. Der Konzern zahlte seinerzeit 870 Millionen Euro an die Staatskasse. Ein Punkt, zu dem im Laufe der digitalen Hauptversammlung eine ganze Reihe kritischer Fragen erwartet werden.
Über die Online-Hauptversammlung des angeschlagenen Daimler-Konzerns der Bericht von Thomas Wagner. Bohrlöcher spachteln, Dübel ziehen und Wände streichen. Wenn's blöd läuft, fallen solche Schönheitsreparaturen und kleinen Renovierungsarbeiten beim Umzug für manche Leute zweimal an. In der alten und der neuen Wohnung. Denn die Frage, wer wann renoviert, ist bisher nicht einheitlich geregelt. Der Bundesgerichtshof hat heute ein bisschen mehr Klarheit geschaffen und dabei Mietende wie Vermietende in die Pflicht genommen. Gigi Deppe mit den Einzelheiten.
Es ist ein salomonischer Richterspruch. Wenn die Wohnung ursprünglich mal unrenoviert übergeben wurde, müssen beide, Vermieter und Mieter, die Kosten für die Schönheitsreparaturen tragen, falls sich der Zustand der Wohnung deutlich verschlechtert hat. Dahinter stehen folgende Überlegungen. Grundsätzlich sind die Vermieter fürs regelmäßige Streichen zuständig, wobei sie das auch auf ihre Mieter im Vertrag abwälzen können, was sie im Übrigen in den allermeisten Fällen tun. 2015 hatte der BGH jedoch entschieden, bei unrenovierten Wohnungen geht das nicht. Damit wären also Jahre nach dem Einzug wieder die Vermieter in der Pflicht. Die Bundesrichter sagen jetzt aber, die Vermieter müssen nicht alles zahlen. Denn die Mieter wussten ja beim Einzug bereits, dass sie eine unrenovierte Wohnung mieten. Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wenn jetzt auf Kosten des Vermieters alles ganz frisch gemacht würde, bekäme ein Mieter mehr, als er beim Einzug vorgefunden hat. Deswegen müssen sich jetzt beide Seiten die Kosten teilen. Normalerweise wird jeder eine Hälfte übernehmen müssen. Wobei das teuer werden kann. Grundsätzlich müssen die Vermieter Handwerker schicken. Erst wenn sie sich nicht kümmern und in Verzug geraten, können die Mieter selbst renovieren und vom Vermieter die Hälfte der Kosten einfordern.
Gigi Deppe berichtete. 130 Milliarden Euro umfasst das Konjunkturpaket der Bundesregierung, das Bundestag und Bundesrat letzte Woche abgesegnet haben. Nach und nach werden jetzt die Einzelteile in Kraft gesetzt. Seit einer Woche etwa ist die Mehrwertsteuersenkung wirksam. Die zielt auf Verbraucherinnen und Verbraucher ab. Für Unternehmen soll es nun weitere Überbrückungsgelder geben, und zwar vor allem für Solo-Selbstständige und mittelständische Betriebe. Entsprechende Pläne hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute vorgestellt. Frage an unsere Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern in Berlin. Wie genau gestalten sich diese neuerlichen Hilfen, denn die ja unter dem Stichwort, und das ist wichtig, Überbrückungshilfe laufen?
Genau, Überbrückung, da steckt schon drin, dass sich das Ganze im Moment um eine befristete Maßnahme handelt. Erste Auszahlungen sollen ab Ende dieses Monats möglich sein, jeweils 50.000 Euro pro Unternehmen pro Monat. Befristet ist das Ganze auf 3 Monate im Moment, nämlich Juni, Juli und August. Da wurde der Minister vorhin, als er diese Pläne für die Überbrückungshilfen vorstellte, der Presse dann sogleich gefragt, warum denn nicht länger? Altmaier hat das begründet damit, man wolle bei der Philosophie der Bundesregierung bleiben, lieber erst einmal auf Sicht fahren. Offenbar aber musste er sich da auch dem Druck des Koalitionspartners SPD beugen. Und insofern hat der Bundeswirtschaftsminister dann doch noch einmal nachträglich gesagt, Verlängerungen dieser Überbrückungshilfen in den Herbst hinein, die sind nicht ausgeschlossen. Konkret sollen gewährt werden Zuschüsse zu den Fixkosten, also das sind Mieten, Zinszahlungen, Leasingraten, Strom oder Versicherungen. Maximal 80% dieser Fixkosten können übernommen werden. Es gibt allerdings eine Voraussetzung. Und zwar müssen die Firmen, die das beanspruchen wollen, vom Staat einen deutlichen Umsatzrückgang wegen der Coronavirus-Krise nachweisen können. Und da gibt es schon Kritik von der Opposition im Bundestag. Da sagt Klaus Ernst von der Linken, der auch Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Parlament ist, diese Kopplung, die ist ein großer Fehler aus seiner Sicht. Und der Linkspolitiker verweist auf eine aktuelle Befragung der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der zufolge die meisten Unternehmen in Deutschland eben davon ausgehen, dass sie so richtig voll wirtschaftlich aktiv frühestens im Frühjahr 2021 wieder sein könnten. Insofern stellt sich da die Frage, inwieweit diese 3 Monate, die bislang gewährt werden, ausreichen.
Das Ganze zielt ja jetzt auf kleinere Betriebe und Selbstständige insbesondere ab. Warum diese Gruppe? Wie hat Altmaier das begründet? Ist da ein besonderer Bedarf?
Naja, die Bundesregierung versucht ja mit ihrem Konjunkturpaket einzelnen Gruppen und Branchen gezielt gerecht zu werden. Da heißt es zum einen zur Begründung für die Großkonzerne, für die großen Player gibt es ja den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt mit diesen Überbrückungshilfen will die Bundesregierung gezielt kleinere Unternehmen ansprechen, kleine mittelständische Unternehmen, selbstständige, gemeinnützige Unternehmen, von denen der Bundeswirtschaftsminister Minister sagt, denen geht es auch nach dem Lockdown jetzt immer noch besonders schlecht. Nicht nur in der akuten Phase im Frühjahr, sondern eben auch jetzt noch weit über die eigentliche Pandemie-Krise hinaus. Und es gibt nur einen Haken bei der ganzen Sache, denn um in den Anspruch dieser Überbrückungshilfen zu kommen, dürfen nur Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer diesen Antrag auf Überbrückungshilfe auf der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums stellen. Und da ist dann natürlich die Frage, hat jeder kleine Einzelhändler einen eigenen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer?
Sie haben den Wirtschaftsstabilisierungsfonds angesprochen. Den hat heute die EU-Kommission endgültig genehmigt. Wie viele Interessenten gibt es denn für diese Form der Staatshilfe für so große Unternehmen?
Peter Altmaier sagte heute Vormittag in Berlin, man sei mit circa 50 Unternehmen im Gespräch und dass die Zahlen aber wohl eher überschaubar bleiben würden, so seine Prognose. Entscheidend ist vielleicht heute auch noch etwas anderes und auch darauf ist der Minister eingegangen. Das ist nämlich eine neue Konjunkturschätzung der EU-Kommission gibt, demnach die Rezession in Europa eben doch stärker ausfallen wird als erwartet. Um 8,3% könnte sie sinken in diesem Jahr. Dazu sagt Peter Altmaier, ja, das ist etwas negativer ausgefallen als vorher, aber im Hinblick auf Deutschland sei die EU-Kommission da nicht so pessimistisch. Das sei wohl ein Trost. Diese Einschätzung passt aber natürlich nicht zu den Worten der Kanzlerin, die ja bisher immer gesagt hat, Deutschland geht es nur gut, wenn es Europa gut geht.
Danke, Barbara Schmidt-Matern. Und um Staatshilfen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie drehen sich heute auch die Kommentare in der Wirtschaftspresseschau. Denn die EU-Kommission, wie angesprochen, hat ihre Konjunkturprognose deutlich herabgesetzt. Und zwar auf 8,3% minus.
Die Tageszeitung Taz weist darauf hin, dass diese in der Prognose bereits berücksichtigt seien. Was nur heißt, sie reichen nicht. Die EU-Kommission will zwar 750 Milliarden Euro ausgeben, aber selbst diese enorme Summe kann nicht verhindern, dass Europa auseinanderdriftet. Also bleibt nur: Die EU-Kommission muss noch mehr Schulden machen und noch mehr Geld in die ärmeren Länder schleusen. Nicht wenigen Bürgern wird schummrig, wenn sie hören, dass die EU noch mehr Geld ausgeben soll. Hartnäckig hält sich die Furcht, dass eine Inflation ausbrechen könnte, falls der Staat Geld druckt. Doch diese Sorge ist unnötig. Die Süddeutsche Zeitung plädiert dafür, erst einmal die geplanten Maßnahmen zu beschließen. Die Bundesregierung sollte mit ihrer beträchtlichen Macht den EU-Wiederaufbauplan durchsetzen, damit sich Südeuropa rasch erholt. Dabei müssen statt nur Krediten auch Zuschüsse fließen, wie die SPD schon lange erkannt hat und Angela Merkel auf ihre letzten Tage als Kanzlerin endlich auch. Und das Handelsblatt bemerkt: Der heftige Streit um das Corona-Wiederaufbaupaket überdeckt, dass sich die EU über dessen Kernelement erstaunlich schnell einig wurde. Kein einziger Mitgliedstaat hat ein Problem damit, dass die EU erstmals in großem Stil gemeinsam Schulden macht. Die ökonomischen Folgekosten der Pandemie werden erst in ferner Zukunft beglichen. Niemand muss jetzt höhere Beiträge in den EU-Haushalt zahlen und hochverschuldete Länder würden das vielleicht auch gar nicht mehr schaffen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die EU kommt an einer gemeinsamen Steuerpolitik nicht vorbei.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier im Deutschlandfunk geht es um 14.10 Uhr nach den Nachrichten weiter mit Deutschland heute. Und die Kolleginnen schauen sich die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat an, die jetzt endgültig eingestellt wurden. Und außerdem den Touristenandrang auf der Ostseeinsel Fehmarn. Bis hierhin am Mikrofon war Silke Hane. Danke fürs Zuhören und schönen Tag noch. Tschüss.